Schönen guten Mittag. Hier sind wieder die philosophischen Brocken. Am Mikrofon Ulrike Kadi. Mein Gast ist heute Franz Bremmer, Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität Wien. Nachdem Richard Heinrich und Wolfgang Pilcher vor 2 Wochen über Technikphilosophie gesprochen haben, widmen wir uns heute einem lebenden Philosophen. Und wir beginnen die Sendung mit einem Ausschnitt aus einem Vortrag, den dieser Philosoph vor einer Woche in Wien gehalten hat. Man darf raten, wer er ist.
Why did I choose this topic entitled The Process of Recognition? And what am I expecting from this thought experiment? These questions are all the more perplexing that the word itself is not usually held as the emblematic title for a specific philosophical problem. I use nevertheless the term thought experiment to characterize this enterprise because it's a travel among words and ideas which starts as an exploration at the boundary between ordinary language and philosophical inquiry.
Das war seine Stimme, aber nicht seine Sprache. Der gesuchte Philosoph spricht nicht Englisch, sondern Französisch. Wir könnten das Ratespiel jetzt so fortsetzen, dass wir etwas über sein Leben erzählen. Wann ist er geboren?
Ja, der Mann, von dem wir reden, ist 1913 geboren in Valence, hat dann in Rennes und an der Sorbonne Philosophie studiert, 1935 geheiratet und als Philosophieprofessor an Gymnasien zu arbeiten begonnen. 1940 geriet er in Gefangenschaft und war 5 Jahre Kriegsgefangener. Dort hat er die Ideen 1 von Husserl ins Französische übersetzt.
Jetzt wird schon ganz heiß, gleich.
Von 1945 bis 1948 hat er am Collège Sévenol in Chambon-sur-Lignon unterrichtet. Von 1948 bis 1957 war er Professor für Geschichte der Philosophie in Straßburg. Von 1957 bis 1967 Professor für Allgemeine Philosophie an der Sorbonne und anschließend bis 1980 an der Université de Paris in Nanterre. Und zugleich hat er ab 1970 jedes Jahr Vorlesungen an der University of Chicago gehalten. Vielleicht ist hinzuzufügen, dass der Mann noch immer lebt und auch noch immer schreibt. Vielleicht sollten wir auch einige seiner Hauptwerke nennen, für diejenigen, die jetzt noch immer nicht wissen, um wen es sich handelt.
Wir können es noch ein bisschen spannender machen. Außer Husserl, wen hatte er noch als wichtige Bezugspunkte?
Während seiner Ausbildungszeit sicher Gabriel Marcel, wo er regelmäßig diese berühmten Freitage besucht hat. Wer ist noch ein wichtiger Bezugspunkt?
Die sprachanalytische Philosophie war insgesamt ein Feld der Auseinandersetzung
für ihn. Ja. Das ist sicher. Die Psychoanalyse ist ein ganz wichtiges Feld für ihn. Die Literaturtheorie und die Geschichtswissenschaft zweifellos auch.
Okay, was war sein wichtigstes Werk, würdest du sagen?
Sein wichtigstes Werk? Und die Frage möchte ich mir gerne herumdrücken. Vielleicht ist es sein letztes Buch, das voriges Jahr im September erschienen ist. Aber, also, La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli.
Das Gedächtnis, die Geschichte, das Vergessen.
Es ist jedenfalls sein dickstes Buch. Und viele halten es für ein sehr gutes Buch. Vielleicht aber auch das Selbst als ein anderer.
Du bist es jetzt rückwärts sozusagen an, ja?
Ja, oder die drei Bände von Zeit und Erzählung. Manche Literaturtheoretiker würden das wahrscheinlich sagen. Und die lebendige Metapher. Mir selber am nächsten stehen eigentlich der Konflikt der Interpretationen, diese Aufsatzsammlung, 1969 erschienen, und sein Freud-Buch, die Interpretation. Ich glaube, Ausscheiden als sein wichtigstes Buch wird wahrscheinlich das Buch über die Symbolik des Bösen und die Fehlbarkeit des Menschen. Und, würde ich auch annehmen, aus der Wirkungsgeschichte auch Ausscheiden als wichtigstes Buch, sein erstes großes Werk, also die Philosophie des Willens, der erste Band, das Willentliche und das Unwillentliche. Das ist zum Beispiel nie ins Deutsche übersetzt worden, was allerdings nur bedingt ein Kriterium ist, weil eine ganze Reihe wichtiger Aufsätze und teilweise auch Bücherrekurs nicht oder noch nicht ins Deutsche übersetzt wurden.
Wer genau hingehört hat, hat den Namen des Philosophen jetzt schon gehört. Wir sprechen von über Paul Ricoeur. Wie könnte jemand, der philosophisch wenig bewandert ist, einen Zugang zu Ricoeur als Person finden? Gibt es da irgendein Buch, das man ihm empfehlen könnte von Ricoeur?
Naja, ich würde ihm raten, das Buch Reflexion Faite zu lesen. Für diejenigen, die Englisch bevorzugen, gibt es auch eine englische Übersetzung. Es nennt sich Intellektuelle Autobiografie. In diesem Buch beschreibt Ricoeur die Stationen seines Lebens, aber auch seines Denkens. Und das ist nicht allzu umfangreich, vielleicht 70 Seiten. Und man bekommt einen ersten Einblick einerseits in sein Leben, andererseits in die wichtigsten Stationen seines Denkens. Ricoeur erzählt von seiner Kindheit.
Die eine tragische, wenn man so will, war, oder?
In gewissen objektiv betrachtet auf jeden Fall, sofern er seine Mutter kurz nach seiner Geburt verloren hat und sein Vater 2 Jahre nach seiner Geburt im Ersten Weltkrieg gefallen ist. In manchen Interviews sagt er, er habe nicht darunter gelitten. Das ist ein bisschen schwer vorstellbar für mich, aber es ist eine gewisse Tragik über seinem Leben am Anfang. Daraus hat sich eine Vorliebe für Bücher ergeben, von der er auch in diesem Buch erzählt, dass er sehr viel gelesen habe. Die Schulbücher hat er immer schon im Voraus gelesen.
Sie müssen dann andere Schulbücher gelesen sein als heute.
Wodurch er im Unterricht natürlich dann manches Mal nicht so bei der Sache war.
Okay, gibt es eine Einführung, womöglich auf Deutsch, die man empfehlen könnte?
Ja, da gibt es das Buch Ricoeur zur Einführung von Jens Mattern, das im Junius Verlag erschienen ist. Und das kann ich eigentlich sehr empfehlen, auch wenn es nur eine Einführung in einen Teil der Philosophie Ricoeurs ist. Mhm. Also die neueren Werke wie Das Selbst als ein anderer sind teilweise berücksichtigt. Allerdings zum Beispiel die kleine Ethik, die für mich ein ganz wichtiger Teil von Das Selbst als ein anderer ist, ist nicht erwähnt. Und auch die frühe Phase Ricoeurs, wo er sehr stark im Banne der Phänomenologie Husserls stand, ist erwähnt, aber nicht mehr.
Ich muss noch einmal beim Leben ein bisschen weiter bohren. Würdest du sagen, dass sein Leben und seine Philosophie in einem nachvollziehbaren Zusammenhang stehen? Oder spielt, er war verheiratet, er hat Kinder, spielt das in das, was er denkt, sagt, schreibt, nicht hinein?
Für mich ist es ein bisschen schwer nachvollziehbar. Er hat, ich glaube, 5 Kinder. Ich Und seine Frau hat ihn bis vor 2, 3 Jahren auf seinem Lebensweg begleitet. In den Büchern selbst merke ich nicht, dass Ricoeur Familienvater ist.
Wir unterbrechen mit Musik. Die Musik für die heutige Sendung stammt durchwegs von Bob Dylan. Das erste Lied, das wir spielen möchten, heißt It's Alright Ma, I'm Only Bleeding. Mehr dazu nachher.
Darkness at the break of noon, shadows, even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. To understand, you know too soon, there's no sense in trying. Pointed threats they bluff with scorn, suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece. The hollow horn plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is busy dying. Temptation's page flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel the moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear if you hear a foreign sound to your ear. It's all right, Ma, I'm only sighing. As some worn victory, some downfall, private reasons, great or small, can be seen in the eyes of those that call to make all that should be killed to crawl, while others say don't hate nothing at all except hatred. Disillusion words like bullets bark as human gods aim for their mark. Make everything from toy guns that spark to flesh-colored Christs that glow in the dark. It's easy to see without looking too far that not much is really sacred. While preachers preach of evil fates, teachers teach that knowledge waits, can lead to $100 plates, goodness hides behind its gates, but even the president of the United States sometimes must have to stand naked. And though the rules of the road have been lodged, it's only people's games, hey, you got to dodge. And it's all right, Ma, I can make it. Advertising signs that con you into thinking you're the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on all around you. You lose yourself, you reappear. You suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near. When a trembling distant voice unclear startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you. A question in your nerves is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy. Ensure you not to quit, to keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. But though the masters make the rules for the wise men, and the fools. I got nothing, Ma, to live up to. For them that must obey authority that they do not respect in any degree, who despise their jobs, their destiny, speak jealously of them that are free, do what they do just to be nothing more than something they invest in. While some on principles baptize to strict party platform ties, social clubs in drag disguise, outsiders they can freely criticize, tell nothing except who to idolize and say God bless him. While one who sings with his tongue on fire gargles in the rat race choir, bent out of shape from society's pliers, cares not to come up any higher, but rather get you down in the hole that he's in. But I mean no harm, nor put fault on anyone that lives in a vault. But it's all right, Ma, if I can't please him. Old lady judges watch people in pairs, limited in sex they dare, to push fake morals, insult and stare. While money doesn't talk, it swears. Obscenity, who really cares? Propaganda, all is phony. While them that defend what they cannot see with a killer's pride, security, it blows their minds most bitterly. For them that think death's honesty won't fall upon them naturally, life sometimes must get lonely. My eyes collide head on with stuffed graveyards, false goals. I scuff at pettiness which plays so rough, walk upside down inside handcuffs, kick my legs to crash it off, say, okay, I've had enough, what else can you show me? And if my thought dreams could be seen, they'd probably put my head in a guillotine. But it's all right, Ma, it's life and life only.
Was haben ein alter, noch lebender Philosoph und ein noch nicht ganz so alter und auch noch lebender Sänger gemeinsam? Anders gefragt, als ich dich zum ersten Mal mit der Idee einer Sendung konfrontiert habe, einer Sendung über Paul Ricoeur, hast du spontan dazu gesagt, und Liedern von Bob Dylan. Und It's Alright, Ma, war eins der ersten Lieder, das du auch gleich dazu genannt hast.
Ja, so genau. So gut überlegt hat man das eigentlich nicht gehabt. Aber jetzt, wo es gerade gelaufen ist, Dylan hat gerade gesungen, he not busy being born is busy dying. Das war so ein Gedanke, dass Paul Ricoeur jemand war und ist, der immer wieder unterwegs ist, sozusagen neu anzufangen. Und mir ist auch diese Redewendung, dieser Satz eingefallen, der kommt vor im Caretaker von Harold Pinter. Da wird ein Mann beschrieben mit dem Satz, always on the move, the man. Und ich habe mir gedacht, das passt recht gut auf Ricoeur. Busy being born und always on the move. Warum ich an das Lied gedacht habe, war eigentlich die Zeile, wo es heißt, and so the masters make the rules for the wise men and the fools. War die Assoziation, was kann Philosophie in einer Welt, wo die Macht ganz woanders liegt als bei den Philosophen. Und Die Zeile ist für mich ein Hinweis, dass wir auf das Thema Ricoeur und Politik noch einmal kurz zu sprechen kommen sollten. Eine andere Zeile, die in dem Lied für mich ein Querverweis auf ein Thema bei Ricoeur ist, wo es heißt: It's easy to see that not much is really sacred. Und Ricoeur ist ein Philosoph, der sich immer als Christ bezeichnet und bekannt hat.
Und damit ein Zerrissener ist sozusagen.
Ein Zerrissener einerseits und ein Angefeindeter andererseits, weil das intellektuelle Klima in Frankreich für Philosophen, die sich als Christ bezeichnen, jedenfalls in den 60er und 70er Jahren nicht sehr freundlich war. Also ein Vorblick, ein Vorhinweis auf das Thema Ricoeur und die Religion. Und das dritte ist die Schlusszeile, wo es dann heißt: And if my thought dreams could be seen, they'd probably put my head under a guillotine. Tagträume, die so schlimm sind, dass man mich wahrscheinlich köpfen würde. Da sehe ich ein bisschen eine Anspielung auf das Thema Psychoanalyse, das für Ricoeur ein wichtiges Thema war, jedenfalls in den 60er Jahren.
Okay, gehen wir das ein bisschen chronologisch an. Das erste Doppelwerk von Ricoeur, La Philosophie de la Volonté, ist in seinem ersten Teil eine phänomenologische Analyse des Willens, ähnlich wie Merleau-Pontys Analyse der Wahrnehmung. Sozusagen ist es auch ungefähr zur selben Zeit entstanden. Ricoeur hat sich, das hast du schon erwähnt, damit irgendwie als Husserl-Experte in Frankreich etablieren können.
Ja, vielleicht sollte man dazu sagen, dass dieses Werk zugleich erschienen ist mit seiner Übersetzung der Ideen 1 von Husserl. Übersetzung versehen mit Einführung und Kommentar. Und ich weiß nicht genau, ob nicht sozusagen diese Einführung und dieser Kommentar und diese Übersetzung mehr dazu beigetragen haben, also ihn als Husserl-Experten zu etablieren, als sein Buch Philosophie de la Volonté. Das zweite ist, dass Ricoeur selber in seiner intellektuellen Autobiografie sich eine gewisse Naivität bescheinigt in seiner Einschätzung von Merleau-Ponty. Er sagt ausdrücklich: Ich wollte in analoger Weise, wie Merleau-Ponty die Wahrnehmung phänomenologisch behandelt hat, wollte ich den Willen behandeln. Und erst später ist mir klar geworden, dass die Phänomenologie der Wahrnehmung von Merleau-Ponty viel mehr ist als nur eine Untersuchung der Wahrnehmung. Dass es dort eigentlich im Prinzip um so etwas wie in der Weltsein insgesamt geht und nicht nur um Wahrnehmung.
Okay, der zweite Teil von Philosophie de la Volonté ist eine Wende zur Hermeneutik oder kann so zumindest gelesen werden
Ja.
mit der zentralen Frage nach der Schuld, also ein erster Hinweis auf seine spätere Konzentration auf die Ethik. Lässt sich das so sagen? Hat das, greift er später darauf zurück, auf seine.
Ja, ich zögere mit der Antwort, weil es gibt schon verbindende Artikel, aber die Rückgriffe sind meistens eher korrigierend. Also vielleicht kann ich zum Thema Schuld etwas sagen. Das Projekt, das er mit der Philosophie des Willens, mit der Philosophie des Willens gestartet hat, war ja ursprünglich drei Teile zu schreiben. Das erste war diese eidetische Analyse von des Willentlichen und Unwillentlichen. Und dann sollten in zwei Schritten zwei Klammern aufgehoben werden. Die zweite Ebene, also die erste Klammer, das, was zunächst ausgeklammert wurde und dann einbezogen werden sollte, war die Schuld. Deswegen, dieser Teil 2 hieß, wird eben eingelöst durch die Symbolik des Bösen. Und als drittes hätte dann noch ein Werk folgen sollen, wo auch die Klammer der Transzendenz wegfallen sollte. Die theologische Dimension oder ich zögere, weil es geht nicht um die Transzendenz im Sinne Gottes, sondern Transzendenz im Sinne von Karl Jaspers. Trotzdem hat Ricoeur dieses Projekt nie zu Ende gebracht oder ausdrücklich sich davon abgewandt, weil ein Punkt, auf den wir wahrscheinlich noch zurückkommen werden, es ihm zunehmend wichtig geworden ist, zwischen Philosophie und Theologie oder religiöse Reflexion zu unterscheiden, und das wäre ihm zu heiß geworden, ein Werk zu schreiben.
Wollte er je Theologie studieren?
Ich denke, zu 100% sagen zu können, nein. Er war Protestant, stammt aus einer protestantischen Familie, hat aber lustigerweise im Gymnasium einen Lehrer gehabt, der ein Neotomist war. Das war eine katholische Schule und der Lehrer war Neotomist und, das ist nicht uninteressant, der erste, der in Frankreich eine Dissertation über Freud publiziert hat. Das heißt, er schreibt jedenfalls, dass er von diesem Roland d'Albier, so heißt dieser Philosophielehrer, dass er dem wohl auch einiges verdankt im Hinblick auf seine spätere Hinwendung zur Psychoanalyse. Aber trotz dieser Erziehung in einer katholischen Schule hat er nie daran gedacht, Theologie zu studieren. Wobei man sagen muss, er hat sehr viel Theologie gelesen, vor allem exegetische Literatur dann später.
Mhm. Also weiß ich noch nicht. Hinwendung zu Freud. Die Interpretation. Das ist Ricoeurs Werk zur Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse. Es hat insgesamt keinen großen Widerhall gefunden. Das kann man sagen, oder?
Ja, gelinde gesagt.
Woran lag das?
Ich möchte, bevor ich diese Frage beantworte, nur kurz sagen, wie er hinkommt.
Ja.
Weil in einem der Interviews sagte er, dass jedes seiner Bücher aus den Resten des Vorhergehenden entsteht. Und das stimmt auch hier. Er kommt zur Schuld und zur Symbolik des Bösen durch die Erkenntnis, dass man von der Schuld nur auf indirekte Weise sprechen kann. Symbolisch, metaphorisch, beziehungsweise in Mythen, die für ihn damals auch Symbole sind. Halt etwas längere Symbole, dass die Mythen vor allem auch eine Erzählform aufweisen, ist etwas, was ihn damals nicht beschäftigt. Das ist der erste Schritt. So kommt er zu den Symbolen und damit auch zur Hermeneutik. Da sind wir aber noch 1960 bei der Symbolik des Bösen. Wie kommt er jetzt zur Psychoanalyse? Zur Psychoanalyse kommt er durch die Entdeckung, dass die Mythen und Symbole nicht nur verschieden ausgelegt werden können, sondern dass es zwei grundlegend verschiedene Weisen gibt, Mythen und Symbole auszulegen. Ich kann Mythen auslegen und Symbole, indem ich versuche, den Sinnüberschuss, der in ihnen liegt, indem ich versuche, diesen Sinnüberschuss freizulegen. Das war sein ursprünglicher Zugang, nur bei der Beschäftigung damit ist er im Ricoeur draufgekommen, dass man Symbole auch ganz anders sehen kann, nicht als Sinnüberschuss, sondern als Verdeckung, als Verschleierung, als Symptom, hinter dem sich ganz was anderes verbirgt. Und anders gesagt, man kann Symbole mit den Augen Freuds oder Marxens oder Nietzsches betrachten.
Und dann kommt man zu einer
Hermeneutik des Verdachts. Und von dieser Entdeckung her hat sich Ricoeur dann Freud gestellt und das war sein Weg hin zu Freud.